Wie es evolutionstechnisch kam, dass wir einige Nahrungsmittel mögen und andere überhaupt nicht. Und warum Tiere es sexuell noch viel bunter treiben als wir, das erklärt uns jetzt Markus Bennemann. Herzlich willkommen. Ja, ist jetzt ganz warm ums Herz gekommen, als man gemerkt hat, wie schön diese Freundschaft ist zwischen Anke und Christian. Gibt es etwas Vergleichbares in der Tierwelt oder ist das, wenn es sowas gibt, eine Projektion von uns?
Also Freundschaften in dem Buch über tierische Fortpflanzungsmethoden ging es natürlich nur um knallharten Sex. Nein, das tat es nicht. Es ging auch um Freundschaft.
Mich sanft daran.
Ja, genau. Ja, tut mir leid. Es gibt eine schöne Geschichte. Bei mir war das immer so ein Hin und Her. Es gibt die Tiere, die am engsten verschmolzen sind. Aber das ist auch dann tatsächlich, wenn man das Beziehung nennen kann, das sind tatsächlich Anglerfische. Da sind die Männchen relativ klein. Tiefsee-Anglerfische, genau. Das sind die bei Findet Nemo, der da vorne mit diesem Ding ist, was leuchtet.
Und wir sehen es gerade. Sehr nettes Tierchen.
Das sind wunderschöne Tiere, ja. Sehr elegant und grazil. Und die, das ist das Weibchen.
Zähne, ja, ah, okay.
Ja, das ist das Weibchen. Und man sieht auch unten, sah man so ein Anhängsel, wie so ein kleiner USB-Stick. Das ist das Männchen. Weil das Männchen schwimmt durch die ganze Tiefsee und verbeißt sich dann.
Wie? Das kleine
Das ist das Männchen.
So
das ist nur
ist
so ein,
Männchen?
Ja, das ist nur so ein Anhängsel. Ja.
Man sagt ja, es kommt nicht auf die Größe an,
ja,
aber...
Na ja. Naja, das...
Das mit der Lampe ist das Weibchen.
Das mit der Lampe ist das Weibchen,
genau. Es gab jetzt vor kurzem Material auf Social Media, ne, wo einer aufgetaucht ist. Hast du das gesehen? Es ging überall rum.
Wenn die aus der Tiefsee kommen, dann platzen die aber eigentlich so.
Weil ja, aber der war nicht ganz so tief. Man konnte auf jeden Fall gut filmen. Es war das erste Mal, dass man so richtig...
Okay, ist richtig gut sah. Also, ja, echt super spannende Tiere,
jetzt,
so oder so.
Jetzt wollen wir ein bisschen mehr erfahren. Was machen
mehr
die
über diese,
so? Also die ziehen eine Weile miteinander... durch die Meere?
Naja, also deswegen die stärksten, man sagt ja immer, in der Liebe will man verschmelzen, man will ineinander aufgehen. Das passiert da tatsächlich. Das Männchen hängt sich an und dann verbindet sich erst die Haut, dann die Gefäße.
Wirklich?
Und beim Männchen, geht nicht gut für das Männchen aus.
Warum nicht?
Weil auch die Organe bilden sich zurück. Es schließt sich praktisch an den Kreislauf des Weibchens an. Und das Einzige, deswegen habe ich vorhin einen USB-Stick gesagt, das Einzige, was übrig bleibt, sind die Hoden.
Also das ist das Letzte, was übrig bleibt.
Das Weibchen braucht eigentlich nur diesen kleinen Kerl für das, was er, nun mal da liefern kann. Mhm. Es wird noch schlimmer.
Das ist deren Akt, wenn da die Hoden noch hängen, das ist der Akt.
Naja, der Akt ist, sie lässt dann so eine wunderschöne Schärpe in der Tiefsee raus, die da im Dunkeln leuchtet. Mhm. Aber er gibt dann nur aus einer Öffnung noch die, bei Fischen passiert das ja sowieso external. Also die machen ja das alles jetzt nicht so.
Markus, Sie können ruhig sagen, worum es geht. Wir sind nach 20.
Ja, also sie leichen. Die Fischeier sind in dieser Schärpe und er gibt nur so seine Milch, heißt das bei den Fischen.
Und ich habe auch gelesen, es kann noch schlimmer kommen. Nämlich ab und zu trifft dann das Weibchen noch einen zweiten Mann.
Also um ehrlich zu sein, das ist jetzt ein Bild, die sammeln Männchen wie andere Frauen Handtaschen. Es ist so ein bisschen, da verbeißen sich noch mehr. Also das Letzte, was das Auge sieht, bevor es abstirbt, ist, oh, da hat sich noch ein anderes Männchen verbissen. Toll. Also da hängen manchmal auch mehrere Männchen an den Weibchen, weil die,
aussehen.
Weil die super aussehen. Ja, die sind, wie man gesehen hat.
Naja,
das liegt ja immer im Auge des Betrachters.
Absolut.
Ja, so viel kann man da nicht sehen. Es geht mehr über Geruch. Fische haben ja auch, das ist auch so ein Ding, die haben ja auch Nasenlöcher, richtig. Ja.
Aber löst es sich auf? Was passiert?
Naja, es gibt neue Anglerfische. Männchen und Weibchen.
Ja, aber das Männchen ist drangehangen.
Ja.
Das Männchen und dann verwächst es mit dem Weibchen.
Es verwächst mit dem Weibchen und es ist nur für den Geschlechtsakt da.
Und dann fällt es ab und ist tot oder es gibt es nicht mehr. Es hat sich aufgelöst.
Das ist eine gute Frage.
Ja,
aber wie gesagt, viel bleibt nicht übrig. Ob das dann nur noch so ein Hubbel am Weibchen ist, das
ist das nicht super? Die sind doch irre tief. Wie tief sind die? Wo sind die?
Die Tiefsee fängt ab 1000 Meter an.
Und wie erforscht man das?
Naja, man findet einen wie du, der dann aufgetaucht ist, ja, oder Exemplare, und dann stellt man natürlich Überlegungen an.
Aber diesen ganzen Akt, ja, okay, das ist also, ja, okay, das ist...
Dann stellt man Überlegungen an, nee, und die Sherpa hat auch, es gibt ja mittlerweile diese Elvin oder wie die heißen, die hier so James Cameron,
okay,
die armen Leute, die dann das...
Aber es ist ja nicht so oft, dass sie da ganz runterkommen, ne?
Nee, und aber ist auch nicht so
ich
leicht.
Muss wirklich, also ich bitte euch, ein bisschen noch Geduld zu haben, okay, weil es gibt Tiere, Männchen, die mein Mitgefühl noch viel mehr geweckt haben. Zum Beispiel die australischen Breitfußmännchen. Erklär doch mal, was mit denen passiert.
Ich dachte ja eigentlich, wir sprechen über das neue Buch. Aber das über Tiersex ist auch toll. Nein, schon gut. Sehr gern. Die sind auch wirklich spannend.
Ich habe schon versucht, Sie vor der Sendung zu beruhigen. Wir werden pausenlos das Buch
einblenden. Ja, nein, schon gut.
Ich werde auch gleich mit Seitenangaben noch weiter.
Das ist schön. Also, und Illustrationen sind auch schön.
Sie waren wahnsinnig schön. Also Breitfuß.
Breitfuß-Beutelmäuse in Australien. Ja. In Australien ist ja sowieso alles immer ein bisschen giftiger, spannender, verrückter. Riesige Krokodile, giftige Spinnen. Diese haben was ganz Besonderes. Die treffen sich mit den Weibchen, in so riesigen Kuschelnestern zur Paarungssaison. Und dann kuscheln die auch erstmal so, aber irgendwann geht es auch mehr zur Sache. Und das ist zwischen denen, das sind so kleine Nagetiere mit so Puschelschwänzen und breiten Füßen wahrscheinlich, wenn sie Breitfußbeutelmäuse heißen. Und die treffen sich und paaren sich in diesen Gemeinschaftsnestern. Das geht alles so ein bisschen.
Sehen Sie gerade?
Ja, da kuscheln sie noch. Kann man das dann danach zeigen?
Ich weiß nicht, ob wir die Steigerungsformen haben.
Ja, die sind auch etwas zurückgezogen. Aber es gibt ganz tolle Aufnahmen von der BBC. Und so endet das dann. Die Männchen suchen halt nach so vielen Paarungschancen wie möglich. Und die machen das bis zum allerletzten Moment. Und das ist so aufreibend und so anstrengend für die.
Oh, was für ein tragischer Tod.
Ja, die gehen immer mehr zugrunde. Die kriegen innere Blutungen.
Die sterben zwei Wochen.
Die machen so viel. Und das ist natürlich auch ein Konkurrenzding. Die wollen immer vor der anderen Maus da sein im Kuschelnest. Und es gibt ganz tolle Aufnahmen von der BBC. Da sieht man wirklich so einen. Und also jeder Vergleich zur Menschenwelt ist wirklich schrecklich. Da sieht man so eine Maus, das Fell ist schon räudig. Und der kann sich kaum noch vorwärts schleppen. Aber man weiß genau, der denkt, einmal geht doch bestimmt noch.
Markus, ich hätte noch... Ich habe noch ganz viele Fragen, zum Beispiel, warum Bäume böse Killer sind in Ihren Schilderungen. Aber ich will natürlich mich nicht zu weit entfernen von Ihrem Buch.
Ach so, schon.
Deshalb bitte erzählen Sie uns, welche Funktion Koffein in der Natur hat?
In der Natur hat es eine ganz andere als bei uns. Und zwar wie all diese Stoffe auch wie... Ja,
nicht ganz, aber dazu kommen wir.
Ah, okay.
Es gibt auch Tiere, die davon sehr...
Es ist ein Pestizid. Ja, das, was Pestizid. Wir so gerne trinken, der Espresso, den ich vorhin getrunken habe, das ist ein Pestizid. Pflanzen brauen selbst Pestizide zusammen. Weil sie natürlich sehr, sehr viele kleine Feinde haben. Das geht von kleinen Pflanzenpilzen, Bakterien los. Das sind Raupen, das sind alle kleinen Käfer, die daran fressen. Und fast alles, was wir jetzt so, sowohl an Giften wie Koffein, Kaffee oder Kokain, aber auch nützliche Medikamente wie Morphin, Mohn, all diese Dinge, das sind von Pflanzen gebraute Dinge, die sie herstellen, um kleine Feinde, manchmal auch größere, abzuwehren. Das heißt, das, was eine riesige Rolle in unseren Lebensmitteln und in unseren Genussmitteln dann spielt, das sind meistens Abwehrstoffe der Pflanze und ja, einfach Pestizide. Ja? Also die,
Aber die Ausnahme von dieser Regel sind die Bienen.
Die Bienen sind was, also in dem Zusammenhang sehr merkwürdig, weil viele Pflanzen, zum Beispiel auch Orangen und sowas, das weiß man immer gar nicht. Orangen, Zitrusfrüchte, die haben auch Koffein an vielen Stellen ihrer auch wieder zur Abwehr. Und viele Pflanzen und Blumen mischen das auch in ihren Nektar. Der Nektar ist ja eigentlich dazu da, dass die Bienen kommen und dann ihren Rüssel reinstecken und das aufsaugen. Aber da ist auch Koffein drin. Nur bei den Bienen, und da stellt jemand sehr lustige Vergleiche an. Bienen waren ja schon immer, Sie werden das wissen, so ein Gesellschaftsmodell wie bei den Menschen, ja, weil die ja auch so sozial sind und so Arbeitsteilung haben. Der eine macht das, der andere macht das, die eine macht das, der andere macht das. Und sie waren in der Geschichte immer, wurde so ein Modell für Menschen. Und tatsächlich reagieren sie auf Koffein sehr ähnlich wie wir. Sie sind nämlich nicht, bei Spinnen hat man es probiert, Spinnen hat man zuerst Cannabis gegeben, dann haben sie ihr Netz nicht mehr zu Ende gebaut. Dann hat man ihnen...
gewisse Parallelen.
Gewisse. Dann hat man Spinnen LSD gegeben und die Netze wurden Kunstwerke, als seien die wirklich in einer anderen Welt.
Also was hat man ihnen gegeben? Sie haben sich gerade weg, LSD?
LSD. Ja, also es war ein Forscher der NASA, es war aber auch schon in den 60ern.
Okay. Warum macht man das? Warum macht man solche Versuche?
Weil man das herausfinden will, wie das dann so ist.
Wie Spinnen auf LSD, genau, falls sie mal im Berghain unterwegs sind.
Im Space Shuttle irgendwie. Was ist?
Ja. Vielleicht kommt so ein Zylin bei raus.
Ja,
es sind natürlich, Wissenschaftler fordern es heraus.
Aber was ist die Menge dann auch? Ne?
Ja, das ist die Menge. Nee, sie haben kleine Fliegen gedopt und die haben die Spinnen dann ausgesaugt. Oder sie haben ihnen so Lösungen gegeben, in denen das drin war. Und bei Koffein.
Aber zurück zu den Bienen. Also, es macht sie aktiver.
Es macht sie aktiver.
Aber so habe ich Ihrem Buch entnommen. Nicht, dass Sie denken, ich hätte es nicht gelesen. Sie werden nicht unbedingt effizienter.
Ja, das ist das Gemeine.
Ist das übertragbar auf Menschen?
Na, kann man sagen. Also, wenn ich morgens den Espresso trinke, dann kriegt mein Kopf plötzlich Lust, sich mit geistigen Dingen zu beschäftigen. Ja, was auch immer ich da mache. Oder zumindest werde ich wacher und sage, ja, das ist schon okay, wenn ich das jetzt mache.
Ja.
Singen ist bestimmt schöner, aber ich muss leider was anderes machen. Und bei den Bienen ist das ganz ähnlich. Die trinken den Nektar von der Pflanze.
Koffein.
Und dann fliegen die zurück. Und die haben ja diesen kleinen Tanz, mit dem sie den anderen Bienen sagen, oh, da gibt es eine ganz tolle Blüte. Das machen die dann viel öfter. Die fliegen diese Blüte auch immer öfter an, weil anscheinend das Gedächtnis verbessert wird durch das Koffein. Bloß in der Blüte ist immer weniger Nektar. Trotzdem fliegt die Biene weiter dahin. Das heißt, sie wird zwar aktiver und kommunikativer, wird so eine kleine Arbeitsbiene. Ja, so eine richtige tolle kleine Arbeitsbiene, wie sie sich jeder Boss wünscht, aber sie wird nicht wirklich produktiver, weil da ist immer weniger. Das heißt, man macht irgendwas, was vielleicht nicht wirklich Sinn hat.
Eine kleine ADHS-Biene sozusagen.
Oder das. Das wurde noch nicht untersucht. Also aber
zu meiner großen Verblüffung spielt in Ihrem Buch die Auster eine doch große Rolle. Was hat die Auster? Es ist ja nun nicht eine alltägliche Kost, aber Sie sind ein großer Fan von Austern.
Ich bin ein großer Fan, so oft esse ich sie auch nicht, hauptsächlich im Urlaub, aber ich liebe es. Und zwar aus einem Grund, und dafür gibt es ein ganz tolles Zitat von einem, oh Gott, französischen Schriftsteller natürlich, was sollte es bei Austern auch sonst sein? Und der hat gesagt, eine Auster zu essen ist wie das Meer auf den Mund zu küssen. Und das finde ich unheimlich schön, weil man trinkt ja immer so einen Schluck Salzwasser mit. Das ist dann manchmal auch Brackwasser, die werden ja auch in Seen und so gezüchtet. Und Austern sind aber deswegen auch unglaublich interessant. Jetzt im neuen Buch, erstens sind es Tiere, die zeigen, schon in der 500 Millionen Jahre zurück, kambrische Explosion. Im Meer ist das Leben zum ersten Mal so richtig. Es gab viele Tiere, viele sahen so aus wie Shrimps oder sonst was. Es gab aber auch schon diese Muscheln- und Krustentiere. Und ein bezeichnendes Ding ist halt, sobald die Nahrung entstanden ist und das Leben entstanden ist, musste es eben einen Panzer oder eine Rüstung anlegen.
Es zu schützen.
Weil andere auch damals schon Austern, auch vor 500 Millionen Jahren, mochten. Und die andere Sache ist, hat mit uns Menschen zu tun. Da gibt es Erkenntnisse, es ist auch immer viel theoretisch, aber an allen Küsten der Welt, an den allermeisten, findet man solche ganz alten Berge von Austern, die sind auch oft schon mit Pflanzen überwachsen, Berge von Austern, kalkig, wie bei uns die Kalkalpen so ungefähr, die sind noch viel älter natürlich, da findet man ja auch irgendwelche Muscheln und Ammoniten drin. Die sind mit Pflanzen überwachsen und da sind Austern, andere Muscheln, auch ein paar Fischstäbchen.
Zeichen dafür, dass sie früher schon gegessen wurden?
Die wurden früher schon gegessen und man nimmt an, also das ist eine Theorie, vor 70.000 Jahren, als die ganz große Wanderung der Menschheit aus Afrika heraus um alle Kontinente ging, Asien hoch, dann über die trockengefallene Beringstraße und dann Nordamerika und Südamerika wieder runter.
Dass das ein Snack für unterwegs war.
Das war sozusagen immer die Nahrung. Also die sind nicht immer, die sind nicht in Tagen dahin gewandert. Das hat viele tausend Jahre gedauert. Aber die Siedlungen, die sich an den Stränden immer gebildet haben, die haben, wenn Ebbe war, oft Meeresfrüchte, Austern, was auch immer, von den Felsen gepickt. Und deswegen, für Archäologen ist das natürlich ein Schatz,
Markus,
wo immer die sind.
Haben Sie auch einen eigenen Podcast?
Nee, ich musste ja das Buch schreiben.
Aber ich kann es Ihnen wirklich sehr empfehlen. Erstens haben Sie eine gute Podcast-Stimme und zweitens können Sie wunderbar erzählen.
Das freut mich. Vielen Dank.